Hallo und herzlich willkommen bei 50 über 50, dem Podcast für die zweite Lebenshälfte und gesundes Älterwerden. Was passiert, wenn der Boden unter uns wegbricht und wir plötzlich neu herausfinden müssen, wer wir sind und was uns wirklich wichtig ist? Heute spreche ich mit Balian Buschbaum, Coach, Autor und ehemaliger Leistungssportler, der genau diesen Weg gegangen ist. Durch Verlust, Krise und Neuanfang. Wenn du das Gefühl kennst, nur noch zu funktionieren und nicht mehr wirklich zu fühlen, oder wenn du einfach weißt, dass da noch mehr in dir steckt, dann ist diese Folge für dich. Wir reden über Entschleunigung, Selbstliebe, das Nein-Sagen lernen und warum die Antworten auf unsere größten Fragen oft in der Stille liegen. Schön, dass du heute dabei bist und viel Spaß mit der Folge mit Balian Buschbaum. Balian, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und dein neues Buch mitgebracht hast, Attila. Ja. Du schreibst, dass dieses Buch in der Nacht entstanden ist, in der nichts mehr Sinn ergeben hat. Was ist passiert?
Ich glaube, es gibt so Momente in dem Leben von allen von uns, wo wir irgendwie das Gefühl haben, es endet was. Und bei mir war das einfach eine ganz krasse Situation, die ich in meinem ganzen Leben auch so noch nicht erlebt habe, dass mir wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. A, der Tod meiner Mama und dann B, zeitgleich das Ende meiner langjährigen Beziehung damals zu meiner Partnerin. Und das war so krass, dass da ist der Boden aufgegangen und Identitätssuche, Sinnsuche und die Frage nach dem, was kommt denn nach dem Leben? Also es waren krasse Themen, die ich da bearbeiten durfte.
Was heißt das emotional oder kannst du uns ein bisschen mitnehmen quasi in diese Situation? Wenn du beschreibst, der Boden ist aufgegangen, das ist ein sehr starkes Bild. Was ist da in dir passiert?
Also wenn ich jetzt so mein Leben reflektiere, war es ja schon so, ich war immer getaktet. Ich komme aus dem Spitzensport, dann war ich Trainer, dann ging es weiter in die Selbstständigkeit, Gründe der eigenen Akademie und ich war fest im Leben. Und ich glaube, das kennen wir alle, wo wir denken, es läuft alles, wir sind sicher. In jeglicher Hinsicht, ob Beziehung, ob Beruf, ob die sozialen Kontakte, wir fühlen uns sicher tendenziell. Und dann, glaube ich, passieren manchmal Geschehnisse, wo genau das passiert, dass diese Sicherheit komplett wegfällt. Und das war in meinem Fall so, dass ich einfach gespürt habe, okay, die Mama ist weg. Und ich meine, ich war jetzt kein Kind mehr, aber du bist ja immer Kind. Mhm. Und du wirst immer Kind bleiben. Und wir hatten jetzt auch nicht so viel Kontakt, weil ich immer so viel unterwegs war. Aber dieser starke Zusammenhalt, familiär, was man, also ich, immer gespürt habe und wofür ich auch sehr dankbar bin, der war dann einfach weg. Und dann kam noch dazu, okay, Beziehung auch weg. Okay, was mache ich denn hier überhaupt noch? Wo ist der Sinn? Was macht denn überhaupt noch Sinn? Und das war so eine tiefe Krise. Also da bin ich wirklich, da ist der Boden aufgegangen, da bin ich mal kurz abgetaucht und habe mir die Lebensfragen gestellt.
Aber was war dann in diesem Loch, in das du reingefallen bist, erstmal ganz zu Anfang?
Es war völlige Dunkelheit. Und ich hatte einfach so das Gefühl, am Anfang habe ich funktioniert, man muss alles regeln. Natürlich mit Trauerfeier, alles, die ganzen Dinge, die man einfach auch machen muss. Und ich habe mich dann zurückgezogen. Ich habe dann einfach gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit allem, ich bin fertig mit der Welt. Ich weiß nicht mehr weiter, hier bin ich nicht mehr erwünscht. Ein Wohin gab es noch nicht. Und dann bin ich erstmal gegangen nach Sardinien. Es hat mich ans Meer gezogen.
Und was ist denn da passiert?
Ich bin passiert. Okay, dann also das war für mich eine ganz, ganz krasse Heilphase, wo ich einfach gemerkt habe, all das, was bisher funktioniert hat, funktioniert nicht mehr. Mein Leben funktioniert nicht mehr. Ich funktioniere nicht mehr. Was bleibt übrig? Und dann habe ich mich ganz krass auf mich bezogen. Habe einfach gemerkt, okay, ich muss wieder mehr zu mir kommen. Ich muss mich wieder fühlen. Ich muss wieder teilnehmen am Leben. Trauerbewältigung. Und ich habe viel mit mir gearbeitet, viel mit anderen Menschen auch gearbeitet. Und dann einfach gemerkt, ich komme nach und nach wieder ins Leben zurück und habe einfach genau die Dinge gemacht, wonach mir war. Also viel Sport, sehr gut gegessen, viel in der Natur gewesen und viel einfach auch reflektiert, was ist denn da überhaupt noch in uns? Wenn wir so körperlich gehen, was passiert da? Und das war eine krasse Zeit, also intensive Zeit, aber ich bin jetzt im Nachhinein bin ich unendlich dankbar dafür, weil das hat mich noch stärker gemacht.
Sag doch mal so ein Beispiel. Also wenn du dann morgens aufwachst und du bist in so einer Krise, wie kriegst du denn dann überhaupt raus, was dein Ich, dein Körper und so weiter, was der braucht, was der will, wo der Weg jetzt lang geht?
Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, fühlst du dich? Und wenn du funktionierst, ist es ja in den meisten Fällen so, du fühlst gar nichts mehr, sondern du funktionierst. Mhm. Du musst erstmal die Listen abarbeiten. Und ich glaube, das ist das, was geschehen ist, dass ich erstmal wieder, so wie du sagst, ich bin aufgewacht, habe geschaut, okay, wo bin ich? Okay, ich bin sicher. Was mache ich jetzt? Was sagt mein Körper? Was will mein Körper? Was tut ihm gut? Wie atme ich? Ja, also es sind wirklich essentielle Dinge gewesen, die ich wieder, das hört sich jetzt blöd an, aber die habe ich wieder lernen müssen. Weil alles andere davor erstmal wichtiger war in diesem Hamsterrad, ne? Wo man einfach in diesem Stressmodus ist. Und das kennen wir alle. Egal, durch einen Job oder durch ich funktioniere, kann nicht Nein sagen. Und dass wir dann einfach getaktet sind. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, dass man das wieder lernen muss.
Genau, deswegen, das interessiert mich. Also wie ist dann der Zugang? Was ist der erste kleine Schritt, den ich machen kann, wenn ich nur noch funktioniert habe und nur noch kontrolliert war? Wie komme ich denn überhaupt in dieses Gefühl?
Ich glaube, es geht nichts darüber, dass du dich in die Ruhe begibst. Weil ich kenne das aus meinem Leben auch. Das ist ja viel, was da draußen stattfindet mit Ablenkung. Mhm. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen, nicht ein bisschen, bei mir war es ja dann radikal reduziert, dass du dann wieder spüren musst, okay, was ist das hier? Ne, was braucht der Körper? Wie geht's mir in meinem Oberstübchen, muss ich jetzt einfach sagen, ne, was für Gedanken habe ich? Sind das viele negative Gedanken? Ist das Sinnsuche? Sind das Fragen, die ich habe, die ich nicht beantwortet bekam? Hätte ich was anderes tun können? Hätte ich vielleicht der Mama mehr helfen können? Hätte ich vielleicht in der Beziehung mehr da sein müssen? Das sind ja Millionen von Fragen, die du dir stellst. Und ich glaube, der erste Schritt ist, den du gehen solltest, ist bewusst in die Stille. Das ist meine Erfahrung. Weil alles andere, du kannst nicht abarbeiten und du kannst es nicht lösen, weil du ja gar nicht da bist. Du weißt ja gar nicht, was los ist.
Und was passiert dann in der Stille?
Dann kommen Antworten. In der Stille kamen meine Antworten. Und es kam dann einfach auch so, wo geht's jetzt hin? Gehst du wieder zurück nach Deutschland? Wenn ja, wohin? Da, wo du vorher warst, bist du nicht mehr erwünscht. Da, wo vorher die Familie war, ist jetzt nichts mehr. Und das war krass. Und dann irgendwann, und es hat wirklich Monate gedauert, irgendwann habe ich realisiert, okay, ich habe mich jetzt auf das Negative irgendwie so eingeschossen, aber ich habe dann realisiert, krass, ich bin ja jetzt richtig frei. Ich bin jetzt ganz krass frei. Okay, wo zieht dein Herz dich hin? Und dann war es für mich klar, ganz klar, mehr. Ich brauche mehr, ich brauche Sonne, ich brauche diese Weite, ich brauche wieder Luft, ich brauche... Ne, so einfach die Möglichkeit, ich kann alles aufmachen und atmen, dann hat's mich nach Mallorca gezogen, wo ich sowieso schon ein paar Jahre davor immer wieder mal zeitweise, monatsweise gelebt habe und viel geschrieben habe. Mhm. Und das war auch so ein Heilprozess für mich, kann ich sagen. Schreiben war immer so ein bisschen Therapie auch. Mhm. Ja, doch, kann ich sagen.
Ja, es ist für viele ja auch, selbst wenn sie es nicht professionell machen wie du, so ein Tool, ne, was man gut einsetzen kann. Und in deinem Buch gibt es ja auch so Reflexionsfragen am Anfang jedes Kapitels. Ja. Aber vielleicht bevor wir da hinkommen, für alle, die von Attila noch nichts gehört haben, wer ist Attila und worum geht's in diesem schönen Buch?
Also Attila ist eine clevere Schildkröte. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das Buch ist ja entstanden wirklich auf Sardinien. Zumindest so dieser Gedanke und innerlich habe ich schon abgearbeitet, war aber damals noch nicht so in der Lage, das wirklich dann zu Papier zu bringen. Mhm. Und diese Schildkröte gibt es wirklich. Also ich habe damals, Silvester, saß ich auf dem Stein, Blick Tabulara, draußen quasi so das Feuerwerk und in mir war es total still. Weil ich wusste, da kann ich nicht mehr hin zurück nach Deutschland. Ich bin jetzt irgendwie im luftleeren Raum. Und es kam eine Schildkröte gekrochen. Und es war völlig verrückt, weil auf diesen Felsen hätte eigentlich gar keine Schildkröte kriechen können. Das war magisch. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, krass, das gibt mir irgendwie Ruhe. Und ich meine, Tiere sind ja sowieso, ne, die sind sensibel. Ich weiß nicht, ob die Schildkröte irgendwas gemerkt hat oder nicht. Ich lass das jetzt mal so stehen, aber die war da. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen Erdung gegeben. Und dann war für mich klar, okay, ich muss das jetzt durchziehen. Ich will jetzt wieder irgendwie diesen Sinn finden und habe dann dieses Buch geschrieben. Und Attila ist eine Schildkröte, die süß ist, die clever ist, die weise ist, aber die auch lustig ist. Und das fand ich wichtig, ne? Dass man in diesem Buch einfach so ein bisschen Humor hat, trotz des schweren Themas, kommen wir gleich dazu, aber auch etwas für sich mitnehmen kann, nämlich Reflexionsfragen, ne? Für das eigene Leben. Und die Fragen sind halt von Attila gestellt. Und Attila ist halt eine Schildkröte. Schildkröten sind weise. Und er stellt einfach auch krasse Fragen.
Worum geht's denn außer um Attila noch in diesem Buch?
Also die Protagonistin ist Julia Winterfeld. Julia Winterfeld ist getaktet, funktioniert, ist taffe Frau im Leben, so wie das viele Frauen kennen, und bekommt plötzlich eine Diagnose. Und zeitgleich auch einen Kontakt mit der Schildkröte. Und die Schildkröte hat einfach keinen Bock auf Drama, macht sie ganz klar. Und hat einfach auch sehr schnell gemerkt, dass Menschen sehr kompliziert sind, auch ohne Ratschläge. Aber die Schildkröte gibt sie natürlich trotzdem. Mhm. Und es ist ein sehr lustiges Buch, weil diese Dialoge miteinander entstehen, also zwischen Julia Winterfeld und Attila. Ja, ich würde sagen, Attila hilft Julia einfach wieder zurück ins Leben. Mhm. Und ich würde einfach sagen, so dass jeder Mensch sich da für sich auch was rausziehen kann, weil man einfach auch spürt, okay, Julia Winterfeld könnte auch ich sein.
Warum erkennen sich so viele Menschen in der Protagonistin?
Ich glaube, dass das im Moment das Thema von vielen Menschen ist, weil einfach unsere Welt so schnell geworden ist. Ne? Wenn wir einfach überlegen, was passiert gerade, ne? Durch künstliche Intelligenz, durch unseren Alltag. Ne? Wir reagieren, wir telefonieren, wir kümmern uns, wir sind von hier nach da und wir sind sehr, sehr viel gesteuert und sehr, sehr krass getaktet. Zumindest nehme ich das wahr von vielen Menschen. Und wir haben gar nicht mehr diese Entschleunigung. Und das ist eigentlich das, was Attila im Prinzip uns auch lehrt. Ne? Dass wir immer wieder mal in die Entschleunigung, also mal so ein Schritt zurückgehen können und wieder zu uns gehen dürfen und uns wieder fühlen dürfen und dass einfach in der Langsamkeit auch manchmal die Lösung liegt.
Warum gerade in der Langsamkeit?
Ich glaube, also wenn ich jetzt einfach nur meine Erfahrung nehme, ist, dass ich gespürt habe, wenn ich zu mir gehe, wenn ich wieder langsamer werde, wenn ich einfach mich wieder atmen fühle, meinen Körper wahrnehme, dann funktioniert das nicht in der Hast. Dann funktioniert das nicht, wenn ich getaktet bin oder von Termin zu Termin gehe, sondern dann funktioniert das, wenn ich einfach genau diesen Schritt mal raus aus diesem Schnelllebigen nehme und mir das mal angucke. Was passiert da eigentlich? Bin ich damit einverstanden? Will ich das? Oder sage ich mal ganz bewusst, nee, ich will jetzt mal Auszeit. Zeit für mich. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Also, dass es auch immer wichtiger wird.
Ja, auf jeden Fall. Wie gelingt dir das denn, also nach dieser intensiven Phase der Langsamkeit und der Reflexion und so, jetzt wo du wieder im normalen Leben angekommen bist und dir alles aufgebaut hast und ich meine, du sitzt jetzt auch hier und du schreibst und du arbeitest und du machst Promo und es gibt Termine. Wie machst du das in deinem Alltag, dass du das nicht verlierst, was du an wertvollen Erkenntnissen gewonnen hast?
Also was sich ganz bewusst wirklich bei mir verändert hat, war, dass ich immer diese Me-Time ganz konsequent einhalte. Ne, ob das jetzt, gut, ich liebe Sport, ich liebe Bewegung und das ist wirklich was, das ist ein Termin bei mir in meinem Kalender, da lege ich alles drumherum. Und ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt, den man hier selber immer mal sich fragen darf, wann halte ich wirklich Termine für mich selber ein? Ne, unabhängig von Familie, von Hund, von Kindern, von Schule, von was weiß ich, was da alles ist, was auf einen zuströmt. Wann halte ich das ein und kann ich das auch gut nach außen kommunizieren? Weil es sind ja irgendwie immer Menschen da. Ne? Da ist vielleicht der Partner oder die Partnerin. Da ist vielleicht Oma, Opa, da sind Tanten, wer auch immer, die mal aushelfen können, wenn das Kind krank ist, wenn der Hund mal beaufsichtigt werden muss. Es ist ja eigentlich schon immer jemand da. Und wenn es der Nachbar oder die Nachbarin ist. Und ich glaube, da hängt es oftmals ganz krass an uns, dass wir das nicht kommunizieren. Weil wir uns vielleicht nicht trauen, weil wir schon in diesem Hamsterrad drin sind und nicht mehr rauskommen. Und ich denke, dass das echt wichtig ist.
Wie viel Me-Time nimmst du dir in der Woche?
Also ich mache grundsätzlich eigentlich jeden Tag Sport. Das heißt, jeden Tag ist auf jeden Fall eine Stunde für mich reserviert. Und wenn ich einfach so das Gefühl habe, so wie jetzt, ich bin mit Büchern jetzt auf Promo unterwegs, dann habe ich schon das Gefühl, okay, jetzt ziehe ich mal 1-2 Monate durch, weil das habe ich einfach auch so in meinem Alltag. Dann weiß ich aber auch, okay, ich brauche dann mal 1-2 Wochen wieder wirklich Regeneration. Ja, und dann ziehe ich mich auch wieder ganz bewusst raus und kann das ja auch, weil ich selbstständig bin, zum Glück gut steuern. Und dann sagen natürlich jetzt viele vielleicht da draußen, ja, aber ich kann das nicht steuern, weil ich muss ja auf der Arbeit sein und, und. Und ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass man dann sich wirklich 2 Wochen rauszieht oder so wie ich das vielleicht damals gemacht habe mit den 6 Monaten, wo ich draußen war, sondern dass es wichtig ist, dass wir uns diese Me-Time konsequent nehmen. Und wenn es manchmal nur 10 Minuten sind, ne, das, keine Ahnung, dass man eine Meditation macht, dass man sich auf den Boden setzt, einfach mal dehnt, ne, oder einfach mal da draußen sagt, Leute, ich bin jetzt hier in meinem Zimmer, stört mich jetzt mal nicht, eine Viertelstunde, Handy ausmacht, Einfach mal wirklich für sich. Und manchmal hilft es auch einfach nur zu atmen. Das ist auch, das ist so wunderschön.
Das ist das einfachste Tool, um auch einfach direkt anzukommen und sich zu verankern.
Ne? Ja, und es macht so viel.
Hier und jetzt zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber da hast du da vielleicht nochmal so einen Tipp, weil ich glaube, wir wissen ja alle ganz viel. Und es gibt aber diese Lücke zwischen Wissen und Handeln.
Machen.
Ja. So. Schließ die doch.
Gut, also ich meine, ich komme aus dem Spitzensport, da ist es ja schon so, ne, dass du weißt theoretisch, okay, ich muss jetzt so und so viel Gewicht heben oder so und so oft konsequent im Kraftstudio, sage ich mal, sein. Mhm. Aber Wissen allein hilft halt nicht. Das macht den Muskel nicht dick. Ne? Den Muskel dick macht halt es zu tun.
Ja.
Und da geht es, glaube ich, wirklich darum, um diese Selbstdisziplin. Mhm. Ne, dass man einfach auch weiß. Und es geht ja nicht darum, dass du was machst, was dir schadet. Sondern du weißt ja eigentlich ganz genau, das tut mir gut.
Ja.
Ich esse jetzt mal morgens, wenn ich aufstehe, esse ich jetzt mal nicht beim Bäcker das Teilchen, sondern nein, ich mache mir konsequent das Frühstück zu Hause. Ja. Oder wenn ich einen ganz krassen Tag hatte, dann hilft es halt nicht, jetzt mich abends nochmal hinzusetzen und nochmal E-Mails abzuarbeiten, weil ich weiß, dass ich es muss, sondern dass ich sage, hey, das Schönste, was ich eigentlich machen kann, ist Badewanne vorlaufen lassen, Base rein, chillen. Es geht ums Machen. Ja. Und sich selber, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, was auch, das ist so ein bisschen, finde ich, so ein Frauenthema, dass man das Gefühl hat, also so höre ich das auch immer wieder, dass man das Gefühl hat, ich darf mir das selber gar nicht erlauben. Und ich glaube, darum geht's. Dass du dir ganz klar sagst, ey, ich darf jetzt zuerst kommen, ohne in den Egoismus zu gehen, weil das ist ja Selbstliebe. Und das verwechseln, glaube ich, ganz, ganz viele.
Das glaube ich auch. Ich finde, das ist ein Riesenthema, weil, also, das hat natürlich genau damit zu tun. Viele Frauen haben ja mit Selbstliebe auch ein großes Problem. Das ist auch was, was man irgendwie, vielleicht hast du da auch nochmal Tipps, wie man kleine Rituale einbauen kann, um das zu etablieren. Und natürlich auch das große Thema Grenzen setzen und Verantwortung und vielleicht auch, also, ich tendiere zum Beispiel auch dazu, in so eine Überverantwortung zu gehen und mir Sachen auch noch aufzuheizen, die eigentlich, könnten die Leute denken. Eigentlich auch selber drum kümmern.
Aber schön, dass du das so ehrlich sein kannst. Vor allem, das Tolle ist, aber Bewusstsein ist ja der erste Schritt.
Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt, das ist der erste Schritt. Eben, ich glaube, diese und auch diese Kontrolle, die man dadurch natürlich ausübt, ob sie jetzt real ist oder nur eingebildet, keine Ahnung, aber dieses Loslassen, Grenzen setzen und Selbstliebe, das finde ich, sind sowieso ganz große Frauenthemen.
Mhm. Aber ich glaube, du musst dir dann immer die Frage stellen, was ist denn die wirkliche Ursache? Mhm. Also ich habe ja seit über 15 Jahren coache ich Menschen durch verschiedene Lebensprozesse. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, also gerade auch wenn es um das Thema speziell für Frauen geht, dass dieses Abgrenzungsthema ganz, ganz oben steht und auch, was du gerade erwähnt hast, dieses Nein sagen. Und manchmal hilft es einfach auch, das mal durchzuspielen und zu sagen, okay, was passiert denn wirklich, wenn du Nein sagst? Was passiert mit dir?
Ja.
Und da geht es ja immer darum, ja, ich werde dann abgelehnt, ich gehöre nicht dazu. Ne? Oder da ist jemand vielleicht dann nicht so gut auf dich zu sprechen. Ja, und was passiert dann? Ja, eigentlich nichts. Das musst du nur aushalten. Ne? Oder einfach auch so das Thema Nein zu sagen. Was passiert dann, wenn du Nein sagst? Eigentlich passiert nichts. Aber das ist immer wieder diese Angst, die dann von vielen Menschen hochkommt, die dann so das Gefühl haben, das schnürt mir die Kehle zu. Da kann ich nicht atmen. Manche können das noch nicht mal aussprechen. Wenn ich zu dir sage, sag mal nein, ne? Kannst du mir jetzt vielleicht ein Glas Wasser bringen? Nur das wäre nett von dir. Sag doch einfach mal nein. Holst du doch selber Ballern. Ne? Ja, okay, cool. Da hat sich was verändert. Und zu Hause, da kriegen die dann Stress, ne? Weil sie, ich sage jetzt mal, da sind ja oftmals Abläufe, die normalisiert sind oder automatisiert sind. Und wenn du die durchbrichst, das ist ja die größte Chance, wieder eine Etage tiefer zu dir zu kommen. Aber das Umfeld merkt natürlich, irgendwie hat sich jetzt hier was verändert. Die ist komisch geworden, die Stefanie. Die ist plötzlich komisch geworden. Mhm. Ja. Aber du sagst dann für dich, mir geht's aber viel besser damit. Mhm. Ich bin viel mehr ich. Ich mache viel mehr die Dinge, wo ich sage, da kann ich jetzt zu 100% dahinter stehen.
Mhm.
Und das macht so viel. Ich glaube, das macht ganz, ganz viel.
Ja, aber das ist ja dann auch quasi, das hängt dann ja auch mit diesem Selbstliebe- oder Selbstwertthema auch ganz stark zusammen, ne? Mhm. Weil wenn ich in der Selbstliebe bin oder mir meines Selbstwertes bewusst bin und mit mir zufrieden bin, dann stört es mich ja auch nicht, ob andere Menschen das jetzt okay finden, dass ich Nein sage oder eine Grenze ziehe oder nicht.
Mhm.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich weiß, wie du meinst, aber die Frage, die ich dann immer stelle, ist, warum ist es dir so wichtig? Ne, also warum sind dir die Meinungen der anderen so wichtig? Klar, wir wollen alle Menschen nicht verletzen. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus. Das ist so das, was ganz, ganz oft im Kopf dann drin steht. Mhm. Aber die Frage ist, okay, was passiert, wenn ich jetzt jemanden mit einem Nein vor den Kopf stoße? Ne? Und dann muss man sich immer die Frage stellen, was ist denn die Ursache gewesen? Also warum ist es dir so wichtig, dass Menschen dich mögen? Und das hat ja immer einen Ursprung.
Ja, ja, das hat einen Ursprung.
Ne? Und wenn man das, glaube ich, versteht und das vor allem aufarbeitet, dann kehrt da irgendwo Friede ein.
Ja, plus, da finde ich, kommt dieses Thema Verantwortung oder Überverantwortung auch nochmal mit rein, weil man ja eigentlich dadurch, dass man die Grenze nicht zieht, den anderen auch so ein bisschen entmündigt.
Total. Vor allem, du musst dir ja dann die Frage stellen, was passiert denn dann? Also wir gehen jetzt mal vielleicht von einem Kind aus, wo du dann einfach vielleicht, so wie du es vorhin gesagt hast, die Helikoptermama oder so dieses Kontrolle von oben und von außen. Ich habe immer alles unter Kontrolle und sehe immer alles schon im Vorfeld. Mhm. Was passiert denn mit so einem Menschen? Mhm. Ne, der Mensch wird ja, oder das Kind, sage ich jetzt mal dann, das wird ja gar nicht aufs Leben vorbereitet, sondern das ist ja immer in diesem Kokon, der dann wirklich beschützend immer da ist. Und was passiert denn, wenn der mal nicht da ist? Mhm. Weil du bist mal nicht da. Mhm. Oder du bist wirklich gar nicht mehr da auf dieser Erde.
Ja.
Was passiert dann?
Ja.
Und ich glaube, das hat auch was mit Verantwortung zu tun, die ein bisschen weiter geht und weiter eine Weitsicht hat.
Absolut. Mhm. Und wir hatten ja eben diese Übung für Selbstliebe angesprochen. Hast du da irgendwas auf Lager als Coach?
Ich arbeite grundsätzlich eigentlich mit einer Methode, die immer darauf hinausläuft, was ist dein Ursprung? Na, also wenn wir jetzt irgendeine Situation, vielleicht erzählst du mal, du hast eine Situation gehabt, wo du vielleicht Stress gehabt hast oder wo du Streit gehabt hast oder wo Drama war oder das kann was Kleines gewesen sein. Hast du irgendwas Spontanes? Wir gehen mal durch. Wann war dein letztes Stress- oder Streitgespräch? Das kann was ganz Kleines sein. Warum hast du die Krümel nicht vom Tisch weggeräumt oder 30er-Zone fährt einer 20 anstelle von 30, weil du hast es eilig, aber der vor dir sieht dich gar nicht. Gab es irgendwas, wo du sagst, da hatte ich neulich was?
Ich hatte neulich was.
Erzähl.
Ich habe eingepackt.
Jetzt kommt's.
Und das Auto neben mir hat so geparkt, dass quasi anderthalb Parkplätze frei waren. Mm. Und dann war neben mir dann halt noch der halbe frei.
Ja.
Und dann kam so eine Oma bei uns im Viertel, ich kenne die schon, und die hat mich total ausgemeckert.
Die hat dich angeschissen.
Ja, die hat mich so richtig nochmal, Hauptsache anderthalb Parkplätze in Anspruch nehmen.
Aber wie hast du dann geparkt? Hast du dann in dem, wo...
Nee, ich habe dann schlüssig zu dem nächsten Auto geparkt.
Ja, das heißt, da war Platz, aber nicht genug für einen.
Aber nicht mehr
einen.
Für ein ganzes Auto, nur noch für ein halbes. Oh. Aber ich habe ja quasi...
Und dann kam die Parkplatzpolizei quasi in Form von der Oma.
Genau.
Und was hast du zu ihr gesagt?
Nichts.
Nichts?
Nee.
Und sie hat zu dir gesagt, wie kann man nur oder so?
Ja.
So.
Und ich habe dann gedacht...
Aber das hat was mit dir gemacht.
Ja, aber ich dachte, ich hasse das, wenn die Menschen mich falsch einschätzen.
Weil sie gedacht... Ja,
sie dachte, ich bin so ein Ego-Blödmann.
Mhm. Genau.
Und das bin ich aber überhaupt gar nicht. Mhm. Und dann fand ich das halt unfair, dass sie sowas zu mir gesagt hat. Ich hatte aber in dem Moment keine Zeit, keine Kapazität, mir jetzt mit ihr irgendwie ins Gespräch zu gehen und sie davon zu überzeugen, dass ich eigentlich doch ganz okay bin.
Ja, aber es ist ja immer interessant, wenn Menschen uns triggern, egal ob das jetzt die Omi ist, der Partner, die Partnerin, die Kinder, die, wer auch immer, da ist ja immer jemand, der so macht. Das gibt's, das haben wir täglich hundertfach. Und ich gehe dann immer eine Etage tiefer, jetzt kommen wir zu der Übung, dass ich sage, okay, wir nehmen die Situation, du warst in diesem Parkplatz, die kam und hat dich wirklich ausgemeckert, wo du sagst, die hat mich völlig falsch eingeschätzt. Das ist ja gar nicht richtig. Ja, das heißt, was fehlt dir? Und ich versuche immer gleich zum Ursprung zu gehen und dann stelle ich dir die Frage, was hat dir gefehlt? Und in der Psychologie, finde ich, kann man es ganz einfach aufsplitten. Wir können sagen, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Vertrauen, Sicherheit, Respekt. Diese sechs Aspekte kannst du zu allen Situationen, die du hast, quasi adaptieren. Mhm. Was würdest du sagen? Was hat dir von ihr gefehlt?
Respekt und Vertrauen.
Respekt und Vertrauen. Mhm. Was auch? Immer, was immer geht? Mhm. Liebe. Immer. Also jetzt nicht, dass sie dich mag. Nicht, dass sie sagt,
dass
okay,
sie
das ist
wohlwollend
ja, genau, das ist,
nicht
ne, so eine Egomane, genau, sondern nicht feindselig gegenüber. Mhm. So. Und wenn du jetzt sagst, ich habe das von ihr nicht bekommen, ist meistens ein Ursprung auch viel weiter zurück, ne, dass du das von jemand anderem, der dir wichtig war, in deinem Leben nicht bekommen hast. Mhm. Zu wenig Liebe, zu wenig Respekt und vielleicht auch zu wenig Vertrauen. Das heißt, es sind Lebensthemen. Mhm. Und Themen, die nicht bearbeitet sind, die kommen immer wieder in anderen Gesichtern mit anderen Statisten, ich nenne die immer Schauspieler, aber die Themen kommen immer wieder und zwar so lange, bis du das Thema geknackt hast. Mhm. Das heißt, ich gehe dann in Coaching-Situationen dahin und stelle dir dann wirklich die Frage, woher kennst du das aus deiner Kindheit vielleicht? Mhm. Wer hat dir zu wenig Liebe gegeben? Mhm. Eventuell. Bei wem hattest du ein Vertrauensthema? Mhm. Und wer hat dich nicht respektiert? Mhm. Und wenn du dahin kommst, dann tut es am Anfang erstmal weh. Mhm. Weil du merkst, ja krass, das stimmt. Ich kenne das. Ich kenne das aus meinem Leben. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt zu verstehen, ich bin nicht mehr das kleine Kind, sondern ich bin der erwachsene Mensch. Und ich kann mir das selber geben. Und in dem Moment, wo ich mir das selber gebe, da geht das Herz auf und dann ist es nicht mehr wichtig, was die Oma von dir denkt. Mhm. Dann kannst du es klarstellen, wenn du möchtest. Mhm. Aber du musst nicht mehr.
Mhm. Verstehe ich total. Finde ich alles super nachvollziehbar. Und dennoch gibt es Tage wie diesen, wo mich das total triggert und nervt. Und Tage, an denen es mir so ein bisschen egal ist. Weiß ich nicht, ich bin jetzt eine Frau und ich habe einen Zyklus, ne? Und mein Selbstwert und meine Selbstliebe hängt schon von meiner Zyklusphase ab.
Und von den Vollmonden wahrscheinlich.
Wahrscheinlich auch. Und deswegen ist das ein total schwankender Prozess. Also ich kann auch gar nicht sagen, okay, ich gehe jetzt einmal in diese Themen rein, arbeite alles für mich auf und dann ist für immer alles geklärt. Das, so funktioniert das jedenfalls bei mir also, nicht.
Ich würde behaupten, also aus ganz vielen Erfahrungen würde ich behaupten, dass es wirklich auch was damit zu tun hat, wie gefestigt du in dir bist. Mhm. Ne? Und in dem Moment, und ich kenne viele Frauen, die sagen, oh, Zyklus, das ist ein Riesenthema. Ich habe regelmäßig Streit dann mit dem Partner und. Und dann gebe ich immer einen Satz. Das ist nicht die Realität. In diesen 3 Tagen, vor deinen Tagen und meistens auch noch an dem Tag und vielleicht nochmal 2 Tage danach, es ist nicht die Realität. Egal, was du für Entscheidungen vielleicht treffen musst oder schieb's auf. Aber es ist nicht die Realität, weil es ist ganz klar, Progesteron fällt ab. In dem Moment, wo das Progesteron abfällt, wird das Gehirn weich. Und dann sind viele Frauen sehr weinerlich, sehr verletzlich und sehr, ja, ich sag's jetzt einfach mal, weich. Und das muss man verstehen. Also wenn man den Zyklus der Frau, würde ich behaupten, versteht, kann man ganz anders mit der Partnerin umgehen und vielleicht versteht man sich selber dann auch anders und kann einfach auch sagen, okay, es ist jetzt heute einfach so ein Tag. Ich schiebe alles mal ein bisschen weiter weg von mir. Und ich glaube einfach, wenn du diese Grundthemen, wo ist der Ursprung? Wenn du das aufgelöst hast, würde ich sagen, hast du schon so eine stabile Ebene. Dann kann immer noch mal so kleine Schwankungen, aber diesen großen, ne, also diese großen Schwankungen, wo du wirklich crasht, das gibt's nicht mehr. Bin ich 100% davon überzeugt.
Okay.
Aber am Anfang, das tut weh. Am Anfang ist es erstmal schmerzhaft, weil man merkt, das hat ja doch was mit mir zu tun und nicht mit der Omi.
Wie bist du vom Coaching im Leistungssport zum Coaching für Lebensfragen geworden?
Ich glaube, Coaching im Leistungssport hat immer was mit Lebensfragen zu tun. Mhm. Also wenn ich mich jetzt einfach an meine fast 20 Jahre Leistungssportkarriere und auch Trainerkarriere erinnere, dann hat das immer etwas damit zu tun, wie geht es Menschen. Mhm. Und ich meine, im Spitzensport ist es ja, ich arbeite mit dem Besten der Besten und versuche, der Beste zu werden und versuche einfach auch zu sehen, okay, was fehlt dem Menschen gerade, um Leistung zu bringen. Mhm. Und in den meisten Fällen ist das hier Arbeit. Also das ist ganz viele mentale Arbeit. Natürlich beschäftigst du dich mit Ernährung, was auch einen ganz krassen Einfluss hat auf alles Mögliche. Und du machst sehr, sehr viel Psychologie, Kommunikation. Klar, Medientraining, das Oberflächliche, aber die eigentliche Arbeit, das ist das, was hier drin passiert. Wo kommst du her? Was für ein Background hast du? Was für ein Muster hast du? Was für Glaubenssätze hast du? Was für Prägungen hast du? Das spielt so eine wahnsinnig große Rolle, dass das überall da draußen sichtbar ist. Auch wenn du den Spitzensport verlässt, in die Wirtschaft gehst, irgendwo angestellt bist oder dein eigener Chef oder Chefin bist, das spielt so eine große Rolle. Und wenn man das, finde ich, aufgearbeitet hat, dann kann das Leben eigentlich nur richtig schön sein.
Was sind so die größten Themen, mit denen deine Klienten zu dir kommen?
Es ist alles. Also ich finde, dass das immer wieder mal so Themen sind, die sich sammeln. Also in dem Zeitraum zum Beispiel, wo meine Mama gestorben ist, hatte ich selber dann 5, 6 Leute, deren Partner, Partnerin gestorben ist. Wo ich auch gedacht habe, krass, warum kommt das jetzt? Mhm. Aber ich meine, klar, das hat ja immer was mit Gesetz der Anziehung zu tun. Also, und es ist ganz unterschiedlich. Also ich betreue natürlich viele durch die Deutsche Akademie für Führungskräfte. Das ist ja meine Akademie, wo ich Menschen in die Selbstständigkeit bringe, wo ich Führungskräfte ausbilde. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich würde wirklich sagen, es gibt kein Thema, was ich nicht bearbeite. Weil die Erfahrung sagt, in den meisten Fällen ist die Lösung tatsächlich die tiefere und der Bewusstseinsarbeit. Also was triggert da in mir? Warum komme ich immer wieder in selbe Situationen? Warum habe ich immer wieder denselben Stress? Egal, ob jetzt mit Partner oder Chef oder Chefin, ist völlig egal. Die Themen sind eigentlich egal. Es geht darum, wie gehst du das an? Und ich bin jemand, ich mag es nicht an der Oberfläche zu reden, sondern ich bin jemand, ich gehe gerne in die Tiefe, zum Ursprung, weil ich weiß, dass du so am schnellsten zum Ziel kommst. Das wollen viele nicht, also das weiß ich auch, dass einfach Menschen sagen, das geht mir zu schnell. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Und dann sage ich, nimm dir ein bisschen Pause. Mach mal einen Break. Weil es muss nicht jeder der Spitzensportler sein, höher, schneller, weiter. Mhm. Nee, im Gegenteil. Und das habe ich lernen dürfen oder auch müssen, dass es einfach Menschen gibt, die wollen manchmal auch im Drama sein, weil sie das vielleicht früher nicht ausleben durften. Dass sie als Kind immer gesagt bekommen haben, reiß dich zusammen. Wütend sein, auf gar keinen Fall. Emotionen zeigen, auf gar keinen Fall. Schöne Visage, lächle immer, sag nicht nein. Und wenn du das einfach erlebt hast, dann ist es manchmal als erwachsener Mensch ganz gut, wenn du das dann einfach mal, dann gehst du mal ein bisschen ins Drama und so, bleib ein bisschen im Drama, kein Problem. Wenn du raus möchtest, sagst du Bescheid.
Und was sind so deine Methoden?
Also primär, wie gesagt, arbeite ich sehr gerne mit dem Unterbewusstsein, dass ich erstmal ein Gespräch natürlich führe und einfach zu gucken, was braucht dieser Mensch? Was ist das wirkliche Thema? Weil das, was die meisten Menschen erzählen, ist oftmals Oberfläche. Und dann muss man eine Etage oder zwei oder drei Etagen wirklich tiefer gehen und dann sich die Frage stellen, okay, was ist denn das wirkliche Thema? Und wenn du dahin kommst, ist es schwer, es mit Worten aufzulösen. Daran glaube ich mittlerweile nicht mehr, sondern ich glaube wirklich daran, dass alles hier liegt. Also ich arbeite sehr gerne mit Visualisierungstechniken, also kenne ich auch aus dem Spitzensport. Ich arbeite einfach auch sehr gerne mit der Methode, was ich vorhin gesagt habe, dass ich an den Ursprung gehe. Was hat dich wirklich in deinem Leben maximal getriggert und maximal verletzt? Und manchmal können sich die Menschen da gar nicht dran erinnern, sondern du musst sie dahin leiten.
Wie? Das,
mit dem Unterbewusstsein, dass ich mit denen vielleicht in Bilder gehe, in Bilder gehe, die selber sie kreieren, dass ich sie dahin anleite und im Unterbewusstsein quasi mit ihnen arbeite. Und das macht für mich am meisten Sinn, weil ich das aus eigener Erfahrung einfach auch erlebt habe, wenn Menschen oder ich sage jetzt mal Therapeuten, Therapeutinnen mit mir im Unterbewusstsein gearbeitet haben. Das hat was ganz Krasses mit mir gemacht und ich bin ja auch systemischer Coach. Das heißt, ich bin Familienaufsteller. Familienaufstellungen finde ich auch sehr, sehr krass, weil es so ein Tool ist, da kommen manchmal Dinge raus, da kommst du mit dem Verstand überhaupt nicht hin.
Ich würde das so gerne mal machen.
Wirklich?
Aber ich
hast du noch nie?
Angst davor.
Du hast noch nie. Stephanie, wir müssen das machen.
Ja.
Das machen wir. Auf jeden Fall machen wir das.
Ja.
Natürlich. Weil das finde ich, dass so viele Menschen sagen, ja, Familien, habe ich schon drüber gelesen. Habe ich auch schon mal davon gehört. Dann frage ich mal, hast du es schon mal gemacht? Ich sage, nee, ich habe Angst davor.
Ja, ja.
Aber wovor hast du Angst? Da kann nichts passieren. Da kommen nur Wahrheiten ans Licht.
Ja,
und ich glaube, da haben auch viele Menschen Angst, ja.
Ja, ja,
aber ich meine, das ist aber die, also für mich die schnellste Lösung, um einfach herauszufinden, was ist die tatsächliche Ursache. Ich sage immer, machen. Probiert's aus. Zurück kann man immer.
Aber da ist man dann im Nachhinein sozusagen dann auch noch betreut.
Klar,
also man wird dann nicht
immer
mit irgendeiner Erkenntnis
stehen
gelassen.
Immer.
Sondern
also das finde ich verheerend, dass in dem Moment, wo du einfach die Büchse der Pandora, und das kann tatsächlich sein, also ich habe schon die verrücktesten Erlebnisse gehabt, wo man einfach am Anfang gar nicht hingekommen ist, was ist denn die tatsächliche Ursache? Und das kann ein Traumata sein. Also ich sage jetzt mal, ich habe einige traumatisierte Frauen gehabt mit den unterschiedlichsten Themen und das ist erstmal, da schluckt man. Aber das Wichtige ist einfach, dass man das auf einer Ebene löst, die passend zum Menschen ist. Dass es eben bei manchen ein bisschen langsamer und schonender geht.
Mhm.
Und dass es bei manchen, die sagen, okay, ich will das jetzt aus meinem Leben haben.
Mhm.
Ich will das jetzt lösen. Ich will dieses Thema ein für alle Mal lösen. Und dann geht's halt ein bisschen schneller. Also den Rhythmus gibst du vor. Das Thema, was der tatsächliche Ursprung ist, das wissen wir manchmal nicht.
Mhm.
Da kommen manchmal wirklich interessante Sachen raus. Ganz spannend. Wir machen das, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch.
Nein, du hast Angst, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja, wahrscheinlich alle Angst.
Aber bei mir war das am Anfang auch so. Meine erste Familienaufstellung habe ich auch gedacht, was ist denn das hier?
Ja.
Also wer hat denn hier das Drehbuch? Haben die das alles auswendig gelernt? Weil ich habe das in der Gruppe gemacht, ich habe das nicht im Einzel gemacht und habe gedacht, nee, das kann nicht wahr sein.
Ach, einzeln geht es auch?
Klar. Ich mache ja viel 1:1 Coaching, mache das auch online, wo ich auch über, ich sage jetzt mal, über den Computer auch aufstelle. Und das ist irre. Das ist völlig irre. Guck mal, kriegt schon Gänsehaut hier. Ich freue mich.
Okay, wir machen das. Wir machen das.
Wir machen das. Auf jeden Fall machen wir das. Wir machen das und dann erzählen wir nochmal drüber.
Genau. Zum Schluss, ich würde ganz gerne fragen, wenn jemand gerade an einem Punkt ist, an dem für ihn nichts mehr Sinn ergibt, was würdest du ihm sagen?
Das erste ist die Entscheidung, ich will wieder Sinn finden. Weil das war bei mir zum Beispiel auch so. Ne? Ich war auch, und ich bin kein Dramatyp, 0,0. Ich stehe mit beiden Beinen wirklich auf dem Boden und habe gemerkt, da ist aber nichts. Der Boden war weg. Und dann ist es wichtig, sich Hilfe zu nehmen. Das habe ich auch gemacht. Und wenn du das spürst, dann weißt du auch automatisch, mein Körper sagt mir jetzt gerade Ruhe. Ne? Oder mein Körper sagt mir jetzt, jetzt habe ich genug Ruhe gehabt, jetzt will ich wieder nach vorne. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, sich einzugestehen, ich darf mal Hilfe anfordern. Und das war für mich das Schwierigste. Weil ich bin ja sehr autonom schon immer gewesen, ne? Kann alles, weiß alles, ja, Pustekuchen. Nichts wusste ich mehr, nichts konnte ich mehr und ich war ein Häufchen Elend. Mhm. Und dann war es wichtig, da ist jemand da, der hilft. Es ist immer jemand da, der hilft.
Und was würde Attila demjenigen jetzt sagen?
Setz dich zu mir. Ich habe Zeit.
Was hast du selbst durch dieses Buch oder durchs Schreiben des Buchs über dein Leben gelernt?
Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, dass dieses, ich traue mich, Menschen zu öffnen, das hat was in mir bewegt. Weil davor war ich immer der Coach. Ich habe Menschen durch Prozesse geholfen. Aber in der umgekehrten Situation zu sein, das war meine Lessons learned. Und einfach auch zu wissen, ja, es ist immer jemand da. Also ich hatte vor vielen Jahren, das muss ich kurz erzählen, eine ältere Dame, weil ich hatte bestimmt anderthalb Jahre Rückenthematiken. Und alle haben schon, ich war überall, Pontius Pilatus, Arzt, Homöopath, Chiropraktiker, Osteopath, ich war überall. Keiner konnte mir helfen. Und dann hat irgendeine Osteopathin dann mal gesagt, du, ich kenne jemanden, die ist schon in Rente, frag sie mal. Mhm. Dann bin ich da hingegangen, die hat mich dreimal behandelt, anderthalb Jahre Rückenschmerzen waren weg. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, ich weiß bis heute nicht. Aber die hat damals gesagt, weißt du, Balian, ich habe eine Erkenntnis in meinem Leben bekommen. Ich habe Gurkengläser immer wieder mal, die ich nicht aufkriege. Und ich gehe raus auf die Straße und der Nächste, der da kommt, den frage ich einfach, ob er mir helfen kann. Mhm. Und jedes Mal habe ich das Gurkenglas aufgemacht bekommen. Mhm. Und das hat mir so viel Zuversicht gegeben und ist einfach auch ein ganz, ganz schönes Bild. Mhm. Und ich glaube, so ist es. Es ist immer jemand da, der hilft. Wir müssen nur die richtigen Signale senden.
Vielen Dank.
Ich danke dir.
Dankeschön.
Ich freue mich so auf unsere Aufstellung.
Oh Gott. Oh, jetzt haben wir was eingebaut.
Ja.
Oh, wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir wirklich von Herzen. Dieser Podcast lebt von Zeit, von Aufmerksamkeit und davon, dass wir uns gegenseitig zuhören. Wenn dir diese Folge etwas gegeben hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung dalässt oder ihn mit jemandem teilst, für den er gerade wichtig sein könnte. Du findest mich auch auf Instagram, dort teile ich Gedanken, Einblicke und Themen, die hier im Podcast weitergehen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in meinem Buch »So alt war ich noch nie« findest du viele der Fragen, Gefühle und Perspektiven wieder, die wir hier besprechen. Danke, dass du da bist. Und bis zur nächsten Folge.